Okay, ist was total Schönes, wenn man so eine tolle Begleitung hat. Ihr habt noch kein eigenes Gemeindehaus, gell? Ihr mietet was. Wenn ihr mal baut, denkt an den Orchestergraben. Den braucht ihr. Das Lied, was wir eben gesungen haben, war schon eine tolle Hinführung zu dem Thema. Erfüllung mit dem Geist, wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser. Gott möchte uns erfüllen. Das sind einfach Gottes Gedanken. Und dazu verwendet er seinen Geist. Der Heilige Geist, das ist Gott selbst, so wie er in uns wohnt. Und wie er Christus in uns wirken lässt. Verstehen können wir es wahrscheinlich erst im Himmel. Das ist einfach, sind so gewaltige Gedanken, allein die Dreieinigkeit. Und wie die drei Personen der Dreieinigkeit wirken. Es ist gewaltig, es ist wunderschön und es übersteigt meinen Verstand. Man kann es wirklich nur so ankratzen, so eine Ahnung bekommen, wie das alles funktioniert. Offenbaren wird es uns der Herr in der Ewigkeit, dann werden wir es ganz verstehen. Gestern haben wir die Einführung gehabt, um einfach so eine grobe Vorstellung zu haben, davon wie der Geist wirkt. Und wir haben aus der Kardiologie haben wir drei Bilder genommen. Wir haben gesagt, der Heilige Geist am Anfang an Menschen, die den Herrn Jesus Christus noch nicht kennen, da wirkt er wie ein Defibrillator. Also sendet kräftige Impulse, um uns überhaupt mal aufzuwecken. Weil wir geistlich einfach tot sind. Und in dem Augenblick, wo sich ein Mensch bekehrt, das ist das, was wir vor Augen sehen, Bekehrung, Buße tun. Aus der himmlischen Perspektive sieht man das noch anders, da wird es Wiedergeburt genannt. Die können wir nicht mit Augen sehen, aber Gott sieht sie. Und im Idealfall kommt das zusammen. Es kann manchmal auch getrennt sein. Die Wiedergeburt ist es, wodurch der Heilige Geist in ein menschliches Herz einzieht. Und dann haben wir so etwas wie einen Herzschrittmacher. Und dann kommen ständig von innen die Impulse. Die sind jetzt nicht mehr so kräftig wie früher. Man muss nicht jedes Mal einen Autounfall haben und im Straßengraben landen, wenn man was ausgefressen hat. Sondern in der Regel bei Christen genügen dann die feineren Impulse, um sie wieder zur Vernunft zu bringen. Und wir haben gesehen, dieses Leben, das muss trainiert werden. Es ist ja ein neuer Lebensstil. Wer eine Herz-OP hinter sich hat, der weiß das und dann erstmal auf dem Fahrrad sitzt und dort tritt und dann fängt man an, Treppenstufen zu laufen und so weiter und so fort, bis einfach wieder die volle Funktionalität hergestellt ist. Und um das alles kümmert sich der Heilige Geist. Das haben wir gestern gesehen. Heute nun ist das Thema, das eigentliche Hauptthema, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Genau. Falls man nicht so gut sieht und ihr hier vorne diese Lichtröhre nicht braucht, ist vielleicht ganz gut, die auszuschalten, dann sieht man die Bilder hier ein bisschen schärfer. Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und das war ja eben auch schon so ein bisschen angeklungen durch das Lied, was wir gesungen hatten. Der Herr Jesus war auf das Laubhüttenfest gegangen und da hat er angekündigt, dass Gott das tun wird. Am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, stellte sich Jesus vor die Menge hin und rief, wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden Ströme von lebendigem Wasser aus seinem Inneren fließen, so wie es die Schrift sagt. Er meinte damit den Heiligen Geist, den die erhalten sollten, die an ihn glauben würden. Der Geist war zu diesem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war. Und in dem Augenblick, als der Herr Jesus zurückgekehrt war in die Herrlichkeit, hat er sein Versprechen wahrgemacht, hat den Heiligen Geist gesendet. Und dann ist was Gewaltiges passiert. In dem Augenblick, wo die ersten Christen erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist, ist aus ihnen was ganz Neues geworden. Was kann man denn füllen? Man kann nur Gefäße füllen. Und in dem Augenblick, als der Heilige Geist in ihr Herz gegeben wurde, da sind die Christen zu Nutzgefäßen Jesu Christi geworden. Das heißt, hier schon in Johannes 7, da zeigt der Herr Jesus, was die eigentliche Bedeutung der Geisterfüllung ist. Geisterfüllung wird viel zu oft auf ein rein emotionales Erlebnis reduziert. Und viel zu viele Christen werden da auch von oberflächlicher Literatur beeinflusst und meinen, ich muss unbedingt diese Geisterfüllung haben und dann werde ich mich ganz toll fühlen. Dann ist alles in Butter. Dazu ist die Geisterfüllung überhaupt nicht da. Sondern die Geisterfüllung, die macht mich zu einem Gefäß Gottes. Die macht mich zu einem Instrument, was Gott verwenden kann. Dazu dient die Geisterfüllung. Und je mehr ich mit dem Geist erfüllt bin, desto mehr kann Gott mich gebrauchen. Es geht hier also um Funktionalität. Es geht darum, inwieweit ich durch die Geisterfüllung dem Herrn Jesus Christus zur Verfügung stehe, damit er mit mir das hier machen kann, was er tun will, nicht was ich will. Und nicht das, was sich gut anfühlt, weil vieles im christlichen Leben fühlt sich nicht gut an. Zunächst einmal, Gehorsam fühlt sich nicht gut an. Aber wenn er vollbracht ist, dann ist Dankbarkeit da. Aber der erste Augenblick von Gehorsam, da muss man erstmal den Heiligen Geist an sich wirken lassen. Es kostet in aller Regel Überwindung, weil unsere alte Natur, die wir noch in uns tragen, muss überwunden werden. Also es sind viele Dinge im christlichen Leben, die sich nicht schön anfühlen. Aber der Heilige Geist wurde uns gegeben, gerade damit wir so Gott zur Verfügung stehen können. Also Geistbesitz und Geisterfüllung dienen nicht zu meinem Wohlbefinden, sondern sie dienen dazu, dass Gott mich gebrauchen kann. Das ist der Zweck von Geisterfüllung. Es geht nicht um meine Bedürfnisse. Nachdem der Herr Jesus das gesagt hat, dass wir das aus uns heraus, aus unserem Inneren Ströme lebendigen Wassers fließen sollen und damit gesagt hat, mein Inneres soll eigentlich, bildlich gesprochen, hohl sein und Gott möchte seinen Geist da hineingeben, sodass er überfließen kann, dann merken wir hier auch schon mit der Geisterfüllung, da geht es Gott um die Menschen um mich herum. Mindestens genauso stark wie um mich selbst. Um mich selbst geht es auch. Wir denken an die Frucht des Geistes, die wir gestern hatten, Galater 5, 22, eine charakterliche Veränderung. Aber davon haben ja meine Mitmenschen auch sehr viel. Jemand, der die Frucht des Geistes in seinem Leben zeigt, ist einfach ein angenehmer Mensch, mit dem man leichter auskommen kann. Und es soll überströmen. Viele sollen davon was mitbekommen. Wir sind Gefäße und das sehen wir schon auf den ersten Seiten der Bibel. In 1. Mose 2, Vers 7, da heißt es, da bildete Gott der Herr den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase und also war der Mensch eine lebendige Seele. Vielleicht hat der Boden damals so ausgeschaut, also nicht gar so trocken, es war noch kein Sündenfall. Da war die Erde noch sicher besser befeuchtet. Aber lehmige Erde, dort gibt es viele Töpferwaren. Der Nahe Osten, der Vordere Orient, so viele Töpferwaren gibt es dort, weil es dort auch einen recht lehmhaltigen Boden hat. Und Gott nimmt diese Erde und aus dieser lehmigen Erde, da schafft Gott was ganz Neues. Und das wird uns in 1. Mose schon bezeugt. Und da merken wir schon auf den ersten Seiten der Bibel, dass das nicht zufällig ist, aus welchem Stoff Gott den Menschen gemacht hat, das zeigt, gibt uns schon einen ersten Hinweis auf die Funktion, die wir in Gottes Reich erfüllen sollen. In dem wahrscheinlich ältesten Buch der Bibel, in Hiob, da sagt Elihu zu Hiob, schau, vor Gott bin ich wie du. Vom Ton geknetet bin auch ich. Das war So hat Gott den Menschen geschaffen. Ich habe jetzt hier ein bisschen was zur Illustration mitgebracht. Ein Tonklumpen. Das bist du, ohne dir jetzt zu nahe treten zu wollen. Aber bildlich gesprochen, das bist du und das bin ich. Gott hat einen Klumpen Ton genommen, er hat Erde genommen und er hat daraus was Wunderschönes gemacht. Aber nicht nur Wunderschönes, sondern was Nützliches. Das war sein Ziel gewesen. Und schon im Alten Testament hat man das genau gewusst. Und der Elihu, der konnte eben sagen, ich bin von Ton geknetet, so wie du. Also Gott hat an mir gearbeitet. Ich bin nicht einfach nur irgendwie, sondern auf mir und in mir sind die Fingerabdrücke Gottes zu sehen. Und jeder Töpfer, der Ton in die Hand nimmt, der hat eine Vorstellung von dem, was da einmal herauskommen soll. Und jede Bewegung, die der Töpfer tut, die ist überlegt. Er weiß genau, wo er drücken muss, wie er den Ton weich bekommen kann und welche Form oder was für ein Gefäß er letztlich daraus machen kann. Wir sind aus Ton geknetet. Und aus Ton werden verschiedene Gefäße gemacht. Und es ist interessant, dass in der Bibel das Wort Gefäße oft verwendet wird, um den Menschen zu beschreiben. Römer 9, 21. Hat nicht der Töpfer Macht über den Ton, aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre, das andere zur Unehre zu machen? Das heißt, selbst die noch nicht gläubigen Menschen sind in Gottes Augen, in Gottes Intention eigentlich Gefäße. Nur sie lassen sich missbrauchen. Sie haben sich in die verkehrten Hände begeben und sind Nutzgefäße für den Verkehrten, für den Teufel. Das war unser Leben, bevor wir zum Herrn Jesus gekommen sind. Da hat der Teufel mit uns gemacht, was er wollte. Und wir haben es ihm einfach zur Verfügung gestellt. Dieses Wort Gefäße wird verwendet, um Menschen zu beschreiben und interessanterweise nicht nur um Christen zu beschreiben. Also wenn wir von der Erfüllung mit dem Heiligen Geist reden, die Grundvoraussetzung ist, dass wir verstehen, wir alle sind Gefäße. Dazu hat Gott uns gedacht. Und Gefäße sind immer Gebrauchsgegenstände. Gefäße stehen nicht einfach nur auf der Vitrine herum, sondern Gefäße werden verwendet von Gott. Wie gesagt, der Begriff Gefäß ist eine Bezeichnung für Christen und Nichtchristen. Im Neuen Testament, wir haben eben eine Stelle gesehen, dann Apostelgeschichte 9, Vers 15, da geht es um die Erwählung von Paulus. Der Herr aber sprach zu ihm, geh hin, denn zu dem Ananias sagte er das, geh hin, denn dieser Paulus ist mir ein auserwähltes Gefäß, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als Könige und Söhne Israels. Das heißt, Gott hat auf die Welt geschaut, damals das römische Imperium, und Gott hat all die Menschen gesehen, er hat die verschiedenen Völker gesehen, er hat die Könige gesehen und er hat auch die Israeliten gesehen. Und er hat sich überlegt, wie kann ich jetzt meinen Namen da überall hintragen? Und dann hat er den Paulus gerettet. Und hat den Paulus zu einem Gefäß gemacht und hat seinen Namen in dieses Gefäß hineingelegt. Paulus war gewissermaßen die Verpackung für den Namen Christi. Er war ein Gefäß, der Name Christi wurde da hineingelegt. Und dann hat Gott dieses Gefäß durch das römische Imperium geschickt. Und tatsächlich haben viele Könige von ihm gehört. Sogar bis hin zum römischen Kaiser. Und Paulus hat überall den Namen Christi hingetragen. Er hat verstanden, dazu bin ich gerettet worden. Das ist meine Aufgabe. Ich bin Gefäß, nicht mehr und nicht weniger. Und ein Gefäß soll seinen Zweck erfüllen. Und das war eben, den Namen Christi überall hinzutragen, wo Gott wollte, dass er gehört wird. Eine weitere Stelle, Römer 9, hatten wir eben schon gehabt. Hat nicht der Töpfer Macht über den Ton, aus derselben Masse das eine Gefäß zur Ehre, das andere zur Unehre zu machen? Gefäße des Zorns und Gefäße der Barmherzigkeit. Gottes ursprüngliche Absicht war, dass eigentlich alle Gefäße der Barmherzigkeit würden. Aber ein Gefäß, welches sich missbrauchen lässt, wird dadurch zwangsläufig zu einem Gefäß des Zorns. Aber auch das ist ein Gefäß. Und auch jeder Mensch, der von Gott nichts wissen will und meint, er wäre so frei, sich zu entscheiden gegen Gott, er merkt gar nicht, dass er in Händen gehalten wird. Nur nicht in Gottes Händen. Er wird gebraucht und verwendet zu anderen Zwecken. Denkt daran, wie wir gelebt haben, bevor wir gläubig wurden. Wir hatten den Eindruck, wir wären Herr über unser Leben. Wir haben entschieden, was wir trinken, was wir rauchen, ob wir Drogen zu uns nehmen und was für einen Lebensstil wir führen. Erst hinterher haben wir erkannt, wir sind die ganze Zeit vom Teufel missbraucht worden. Der hat uns als seine Gefäße verwendet und überall dahin getragen, wo er uns haben wollte. Gefäße. Jeder Mensch ist ein Gefäß. Nur wir haben das grenzenlose Vorrecht, Gefäße Jesu Christi, Gefäße Gottes zu sein, zur Ehre, Gefäße der Barmherzigkeit, Gefäße, die mit seinem Namen und seiner Gegenwart gefüllt sind. 2. Korinther 4, Vers 7. Wir haben aber diesen Schatz des Evangeliums, der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in irdenen Gefäßen, auf dass die Überschwänglichkeit der Kraft sei Gottes und nicht aus uns. Es ist interessant, in welcher Sprache die Bibel von uns spricht. Wenn die Bibel in Sachsen geschrieben worden wäre, dann hätte man vielleicht gesagt, wir wären aus Meißner Porzellan geschaffen worden. Das schmeichelt uns ein bisschen mehr. Aber die Bibel schmeichelt uns nicht. Die sagt hier ganz einfach, irdene Gefäße. Ganz simple, irdene Gefäße, die gar nicht so viel Attraktives und Schönes an sich haben. Warum? Damit das Augenmerk auf den Inhalt gerichtet wird. Das ist das Wichtige. Deswegen sind wir so bescheiden und nicht groß Eindruck erweckend. Manchmal leiden wir vielleicht ein bisschen darunter, aber das sind Gottes gute Absichten. Weil Gott möchte sich verherrlichen durch uns. Seine Herrlichkeit gießt er in irdene Gefäße, in uns, so wie wir sind, und macht sich so offenbar. Und wir dürfen Träger seiner Herrlichkeit sein. Das ist was Gewaltiges. Das ist was viel Schöneres als eine leere Mokkatasse aus Porzellan, die mit nichts gefüllt ist. Eine weitere Stelle, 1. Thessalonicher 4, 3 bis 4. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Dass ihr euch der Unzucht enthaltet, dass jeder von euch wisse, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehre zu besitzen. Schon wieder der Ausdruck Gefäß. Hier streiten sich die Exegeten. Meint Paulus hier unseren eigenen Körper? Das glaube ich nicht. Ich habe den Eindruck, hier geht es um den Ehepartner, der als Gefäß bezeichnet wird. Eine weitere Stelle sehen wir gleich, wo das nochmal so verwendet wird. Das Wort Gefäß ist bei uns jetzt nicht unbedingt ein Wort, was so einen ganz, ganz hohen Stellenwert hat. Also wahrscheinlich sind die wenigsten Ehemänner von euch mal nach Hause gegangen und haben gesagt, also Schatzi, du bist wirklich das schönste Gefäß, was ich mir je hätte erträumen können. Das sagen wir nicht. Aber es ist eigentlich ein schönes Wort. Denn es bedeutet, Gott verwendet meine Frau. Gott verwendet meinen Ehepartner. Und das ist doch was Schönes. Auch wenn dieses Wort in unserem Vokabular, wie gesagt, nicht so einen hohen Stellenwert genießt. Aber wenn wir die Bedeutung des Wortes erfassen, dann wissen wir, das ist eigentlich eine Auszeichnung und auch eine große Verantwortung. Paulus sagt hier, und Petrus sagt es auch später einmal, wir sollen so mit unseren Frauen und die Frauen sollen so mit den Männern leben, dass Gott uns gebrauchen kann. Und ich weiß, manches Mal, da war ich ein Hindernis und bin ich ein Hindernis, dass Gott meine Frau so gebrauchen kann, wie er will. Da stehe ich im Wege mit meiner Art oder Unart. Eine gute Ehe ist eine Ehe, wo die zwei so füreinander da sind, dass Gott jeden gebrauchen kann und wir Gott da nicht im Wege stehen. Gefäße. 2. Timotheus 2. In einem großen Haus gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene und die einen zur Ehre, die anderen zur Unehre. Wenn nun jemand sich von solchen, vorher nennt er Schwätzereien, Streitfragen, jugendliche Lüste, wenn jemand sich von diesen Dingen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich zu jedem guten Werk zubereitet. Warum hat Gott diesen Tonklumpen überhaupt in die Hand genommen? Warum hat er dich und mich als Tonklumpen in die Hand genommen? Weil er hieraus Gefäße machen will, die er zu jedem guten Werk gebrauchen will. Es gibt so viele Menschen, die durstig sind, im übertragenen Sinn. Und Gott möchte ihnen einen Becher Wasser reichen. Und der sollst du sein, der soll ich sein. Gott möchte uns dazu verwenden. Deswegen sagt die Bibel von der ersten Seite an, wir sind aus Ton geschaffen, um Gefäße zu sein, damit Gott uns gebrauchen kann, damit Gott hier auf der Erde das tun kann, was er will. Durch uns, durch seine Instrumente oder Gefäße. Und 1. Petrus 3, 7, Ihr Männer gleicherweise wohnt bei euren Frauen nach Erkenntnis als bei einem schwächeren Gefäße, dem weiblichen, ihnen Ehre gebend, als die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, auf dass eure Gebete nicht verhindert werden. Und hier spricht Petrus jetzt auch von die Brüder an und macht sie darauf aufmerksam, betrachte deine Frau nicht einfach als Hausgehilfin, sondern gib ihr die Ehre, die einem Gefäß des Herrn aller Herren gebührt. Sie wird von Gott gebraucht. Ein Gefäß bekommt die Ehre dessen, der es gebraucht. Und so fordert Petrus uns auf, so auf unsere Frauen zu achten. Wir haben jetzt einige Stellen uns angeschaut, wo von den Gefäßen die Rede ist. Und in der Wiedergeburt, da passiert das nun, dass Gott diesen Tonklumpen nimmt, an dem er gearbeitet hat. Bis jetzt von außen hat er Impulse gegeben, ganz unterschiedlicher Art. Immer mal wieder so dagegen gestoßen und uns darauf aufmerksam gemacht, es gibt Gott und Gott hat was mit mir vor. Bis zu dem Augenblick, wo wir innegehalten haben, wo wir nachgedacht haben über unser Leben ohne Gott. Und wo wir dahin gekommen sind, durch das Wirken des Heiligen Geistes, dass wir schließlich unsere Knie gebeugt haben und gesagt haben, Herr Jesus Christus, verzeih mir und nimm du mich in deine Hände. Und dann passiert was Gewaltiges. Dann kommt der Augenblick der Wiedergeburt und jetzt arbeitet der Heilige Geist nicht nur von außen, sondern jetzt kommt er in uns rein. Und jetzt ist ein Gefäß draus geworden. In dem Augenblick. Ein Gefäß Gottes. Das Loch ist noch nicht sehr groß, aber der Heilige Geist ist drin. Und das werden wir später sehen. Die Rede und das Thema ist ja davon, dass wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sein sollen. Kann dieses Loch ganz gefüllt werden, sodass es überläuft? Ja, natürlich. Und jemand, der sich bekehrt, der ist sofort mit dem Heiligen Geist erfüllt. Aber wir sind nicht zwangsläufig immer zum Überströmen gefüllt. Und das werden wir nachher sehen, was es braucht, dass wir bis zum Überströmen immer gefüllt sind. Aber das finde ich genial. Wisst ihr, dass jemand, der schon 50 Jahre mit dem Herrn lebt, der kann erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Und jemand, der vor 5 Minuten zum Glauben gekommen ist, der kann ganz genau zu 100% erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Das Loch ist ein bisschen kleiner. Um jetzt bildlich zu sprechen, es passt doch nicht gar so viel Heiliger Geist hinein. Aber so groß wie das Loch ist, so ist es ausgefüllt. Und das ist genial, finde ich, wie Gott sich das ausgedacht hat. Und den Rest unseres Christenlebens verwendet Gott, um jetzt an diesem Gefäß zu arbeiten. Vorher hat er von außen gearbeitet. Und jetzt beginnt er von innen zu arbeiten. Und dieses Loch einfach immer ein bisschen größer zu machen. Und das ist unser ganzes christliches Leben. Deswegen sind wir hier auf der Erde, damit das Loch größer wird und der Heilige Geist mehr Raum in uns gewinnt und uns mehr und mehr verwenden kann und dieses Gefäß für immer mehr Funktionen zur Verfügung steht. Ein kleines Gefäß oder auch ein großes Gefäß, was aber nur so ein kleines Loch hat, die Funktionalität ist noch recht begrenzt. Man kann noch nicht allzu viel damit machen. Und wenn da erstmal ein großes Loch drinnen ist, dann kann man das Gefäß in so vielen verschiedenen Bereichen einsetzen. Und daran merkt man auch geistliche Reife. Ein Christ, der überall einsetzbar ist, das ist in aller Regel ein reifer, ein geistlicher Christ, in dem der Heilige Geist viel Raum gewonnen hat. Und das geschieht in der Wiedergeburt. Im Augenblick der Wiedergeburt ist Gott nicht mehr darauf angewiesen, nur von außen zu wirken. Sondern er hat ein Loch in uns hineingedrückt und der Heilige Geist ist in uns drinnen. Und jetzt kann er von innen wirken, von außen sicher auch noch immer wieder, aber die Hauptarbeit geschieht jetzt von innen. In 2. Korinther lesen wir, und er ist darum für alle gestorben, auf dass dies oder Leben hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist entstanden. Was ist denn diese neue Schöpfung, wenn jemand wiedergeboren wird? Das bedeutet, dass er ein Gefäß geworden ist und eben nicht mehr für sich selbst lebt, sondern dem lebt, der für uns gestorben und auferstanden ist. Christus hat uns in die Hände genommen und Christus möchte durch uns wirken in dieser Welt. Und wir sind die Gefäße, durch die er das tut. Und das ist ein gewaltiges Vorrecht. Wir fassen noch einmal zusammen, was wir jetzt aus den verschiedenen Stellen über Gefäße gelernt haben. Ein Gefäß gehört nie sich selbst und hat keinen Selbstzweck. Christen, die meinen, sie seien gerettet worden, damit es ihnen gut geht, haben das Allermeiste nicht verstanden. Christen, die sich nur um sich selbst drehen, die nur bestimmte Gaben haben wollen, weil es ganz toll ist, diese Gaben zu haben, die haben einfach Gottes Gedanken noch nicht erfasst. Ein Gefäß ist nicht dazu geschaffen worden, dass es sich vor den Spiegel stellt und sagt, boah, bin ich ein tolles Gefäß. Sondern es ist dazu geschaffen worden, dass es in Gottes Hände genommen wird und gebraucht wird. Und je mehr ein Gefäß gebraucht wird, desto besser. Es sind nicht unbedingt die allerschönsten Gefäße. Nicht unbedingt die filigransten Gefäße, die allseitig verwendbar sind. Das nächste, was wir gelernt haben, ein Gefäß ist ein Träger des Namens Christi und der Kraft Gottes. Dazu sind wir berufen worden. Gott hat uns gefüllt mit dem Namen Christi, mit seinem Heiligen Geist, der Träger von göttlicher Kraft ist, mit seiner Herrlichkeit und jetzt schickt er uns um die ganze Welt. Zunächst einmal in die Wohnung deines Nachbarn und zu deinen Arbeitskollegen und zu deinen Schulkameraden, weil die sollen ja was von Gottes Herrlichkeit sehen und Gott hat sich entschieden, in dem Gefäß deines Leibes seine Herrlichkeit zu deinen Nachbarn zu tragen, damit sie da hineinschauen können. Das ist eine gewaltige Berufung, die wir bekommen haben, von Gott gebraucht zu werden. Ferner, ein Gefäß hat das Design, welches der Töpfer ihm zugedacht hat. Also manchmal, das stört uns so ein bisschen, wie Gott uns geschaffen hat und wie wir sind. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kenne solche Momente, wo ich mir denke, ach, wärst du nur ein bisschen anders. Könntest du dies oder jenes oder hättest du nicht diesen Charakter oder jenen und wärst da schon ein bisschen weiter. Und da ist man so ein bisschen unzufrieden. Es gibt Christen, die ein Leben lang hinter Gaben herrennen, die überhaupt nicht für sie gedacht waren. Sie meinen einfach, ich muss unbedingt dieses oder jenes können und all ihr Denken ist darauf gerichtet. Dabei ist es doch Gott, der entscheidet, wie er uns verwendet. Und das dürfen wir ihm überlassen. Und da müssen wir nicht unzufrieden darüber sein, wie wir sind. Gott kann jeden gebrauchen. Und ich wundere mich als gerade die Unscheinbaren, was für gewaltige Sachen Gott durch die tut. Ich denke an die Idesche. Ich fahre jedes Jahr ein bis zweimal in die Mongolei Mitarbeiter besuchen. Und da ist eine Siedlung Tis. Das ist im Nordwesten der Mongolei, staubtrocken, wirklich nur Sand und Steine. Und da ist eine Siedlung Tis. Und da ist eine Schwester, die hat nur ein Jahr Schulbildung. Sie hat immer in der Gobi auf die Tiere aufpassen müssen. Als sie 6 Jahre alt war, ist sie mit der Herde rausgeschickt worden. Und dann später hat sie geheiratet. Dann hat sie ihre Schaf- und Ziegenherde gehabt. Dazu noch ihre kleine Familienherde, die auch zu betreuen war. Ich weiß nicht, wie viele Kinder sie da hat. Und das war ihr ganzes Leben gewesen. Und dann vor vielleicht 15 Jahren, da ist sie mal gefahren, ihre erwachsene Tochter in der Landeshauptstadt Erdenet zu besuchen. Da hat es immerhin schon einige zigtausend Einwohner. Ansonsten ist das Land wirklich menschenleer. Und dort kommt sie hin. Da müsst ihr euch vorstellen, die meisten Mongolen sind Schamanisten und Buddhisten, Lamaisten. Kennen Gott überhaupt nicht. Und sie kommt dorthin. Und auf dem Bürgersteig wird sie von Christen angesprochen, ob sie den lebendigen Gott kennt. Das war für sie schon mal eine Offenbarung. Sie wusste nicht, dass Gott lebendig ist. Das wissen Schamanen und Buddhisten nicht, dass es einen lebendigen Gott gibt. Und irgendwie hat sie das interessiert. Und die Christen haben gesagt, du komm morgen zu uns in die Gemeinde. Und am nächsten Tag ist sie in die Gemeinde gegangen, hört zum ersten Mal das Evangelium und auf dem Fleck bekehrt sie sich. Und mittags nach dem Gottesdienst muss sie wieder zurück. Gerade erst auf die Welt gekommen, geistlich gesprochen, und Gott hat an dem Morgen so ein kleines Loch in sie hineingedrückt. Und jetzt kehrt sie zurück in ihre kleine Siedlung Tis als ein Gefäß Gottes. Und dort fängt sie an, allen zu erzählen, dass es einen lebendigen Gott gibt, der jetzt in ihr lebt. Was war die Reaktion? Die Leute haben gesagt, die spinnt. Und sie ist offiziell eingetragen worden in die, das Register für Geisteskranke. Sie ist einfach als Irre geführt worden in der Siedlung. Aber sie hat sich nicht unterkriegen lassen. Sie hat einfach ständig weiter Zeugnis gegeben und da ist eine kleine Gemeinde entstanden, die wir jedes Jahr einmal besuchen. Es sind vielleicht so 10, 12 Geschwister, die sich dort versammeln. Und die Idesche ist die Hirtin der Gemeinde. Da ist jetzt ein Bruder dabei, die anderen sind Schwestern, die haben noch keine Brüder, die sich um die Gemeinde kümmern können. Das tut die Idesche. Und die hat wirklich eine ganz feine Hirtenart. Und als ich sie besucht habe, und da hat sie mir so ihr Leid geklagt. Sie hat diesen Minderwertigkeitskomplex, nur ein Jahr Schule. Wie kann Gott denn so jemand gebrauchen? Gott gebraucht sie auf wunderbare Art und Weise. Und wir arbeiten ja mit Bibelkursen auch in der Mongolei. Und der 6. Kurs, den wir auf Mongolisch anbieten, ist der Kurs über den Römerbrief von Will MacDonald geschrieben. Jede Lektion hat so zwischen 8 und 10 Seiten. Wenn wir das lesen, dann brauchen wir 10, 15 Minuten dazu. Idesche hat mir ihr Leid geklagt. Sie hat gesagt, Andreas, der Kurs ist so schwer, weil ich kann nur bei Tageslicht lesen. Und ich fange morgens, wenn die Sonne aufgeht, fange ich an, diese Lektion zu lesen. Ich komme nicht bis zum Ende, bis sie untergeht. Ich brauche den ganzen Tag, um 8 Seiten zu lesen. Und als ich dort war, da hat sie den korrigierten Kurs aus Ulaanbaatar zurückgekriegt. Das heißt, sie hat den ganzen Kurs durchgearbeitet. Und auf dem korrigierten Kurs stand drauf, leider weniger als 60%, bitte noch einmal. Und sie hat noch einmal durchgearbeitet. Und ich habe gesehen, wie sie die Bibel liest. Johannes 3,16, sie liest so sehr hat Gott, in dem Tempo liest sie und ist Leiter einer Gemeinde, Hirtin. Ich finde das gewaltig. Und ich finde das so einen Trost. Wisst ihr, egal welche Gaben Gott dir gegeben hat, und wenn es unscheinbare Gaben sind und wenn es noch nicht so viele Gaben sind, wenn du mit den Gaben, die du hast, dich Gott ganz zur Verfügung stellst, dann ist das gewaltig. Dann kann Gott Großes mit dir tun. Und du musst nicht ein Leben lang dich ausstrecken, dass du eine andere Fasson kriegst, ein hübscheres Design, andere Gaben. So kann man sein ganzes Christenleben in Unzufriedenheit verbringen, ohne jemals Frucht zu bringen für Gott. Wir sind Gefäße. Und das Design eines Gefäßes bestimmt der Töpfer, nicht das Gefäß. Es wird dann nicht um Rat gefragt. Ich kenne keinen Köpfer, der am Anfang zu so einem Tonpumpen sagt, na mein Lieber, was möchtest du denn gerne werden, wenn du groß bist? Das entscheidet alleine der Töpfer, was daraus wird. Ein Gefäß soll in Heiligung und Ehre gehalten werden. Unser Problem war, dass wir auch vor unserer Bekehrung Gefäße waren, in Unheiligkeit, in Unehre. Was haben wir alles angestellt, für das wir uns hinterher geschämt haben? Und manch einer, der sich bekehrt und dann noch Jahre später auf Facebook seine Unehre nachlesen kann. Ganz übel, dass das da nicht gelöscht wird. Aber vielleicht dient es ja dazu, einen daran zu erinnern, was Gewaltiges Gott aus einem gemacht hat. Wir waren Gefäße zur Unehre, bis Gott uns in die Hände genommen hat und was Neues aus uns gemacht hat. Und unsere Bestimmung, wir sollen jetzt Gefäße in Heiligung und Ehre sein. Meine Mutter ist inzwischen 85 und immer wenn ich in Deutschland bin, besuche ich sie. Und da haben wir so eine schöne Glasvitrine. Und hinter der Vitrine, da stehen die schönen alten Gläser von Ur-Ur-Ur-Ur-Oma. Irgendwie haben die es durch 2 Weltkriege hindurch geschafft, ohne kaputt zu gehen. So alte Römer. Jetzt, als ich das letzte Mal bei meiner Mutter war, da bin ich 52, sie ist 85. Anlässlich dieses Tages haben wir tatsächlich beide zum ersten Mal aus diesem Römer getrunken. Man muss recht alt werden, um aus so einem Römer trinken zu dürfen. Welchen Sinn haben die vorher gehabt? Keinen. Die haben einfach nur da gestanden, man konnte nichts mit diesen tollen Gläsern anfangen. Aber die Plastikschüssel, die im Küchenschrank steht, die ist jeden Tag in Betrieb. Und wie viel Gutes kann man damit machen? Was möchtest du sein? ein toller Römer oder eine ganz simple Plastikschüssel, ein ganz simples tönernes Gefäß, aber was jeden Tag in Gebrauch ist. Egal ob aus Gold, Silber, Holz oder Lehm, jedes Gefäß kann zur Unehre missbraucht oder in Heiligung gebraucht werden. Und das ist immer unsere Entscheidung. Gefäße müssen auch beständig von Inhaltsresten gereinigt werden, um nützlich und zu guten Werken bereit zu sein. Wir haben ungefähr 16 Jahre in Russland oder GUS gelebt und die letzten 10 Jahre in der Nähe von St. Petersburg. Und dann sind wir ab und zu gerade über die Grenze nach Finnland gefahren und haben dort eine Woche Urlaub gemacht. Und da waren wir einmal in einer Wikinger-Siedlung gewesen. Und da hat da so ein alter Kessel gehangen über der Feuerstelle und da haben uns die Finnen gesagt, wie die Wikinger, was für Gepflogenheiten die in ihrer Küche hatten. Es könnte sich einem der Magen umdrehen, was sie für Gepflogenheiten hatten. Die haben dieses Gefäß einmal im Jahr gereinigt. Da ist jeden Tag drin gekocht worden. Gute Essensreste, die sind nie hart geworden, weil am nächsten Morgen ist ja wieder was Neues reingekommen, ist aufgekocht worden. Also von daher sind nie harte Essensreste drin gewesen. Aber die haben es tatsächlich fertiggebracht, einen großen metallenen Krug zu verwenden, ein ganzes Jahr lang und nur einmal im Jahr wurde der gereinigt. Und mancher Christ meint, er käme auch so über die Runden. Jeden Tag ein bisschen was Frisches hinein, wird aufgekocht, da merkt niemand, dass da noch Reste von gestern drin waren, dass man noch nicht gereinigt war. Gefäße müssen beständig von Inhaltsresten gereinigt werden. Da werden wir später noch mehr drauf kommen. Das gehört zur Erfüllung mit dem Heiligen Geist dazu. Wo ein Gefäß sich nicht reinigen lässt, da wird es im Heiligen Geist auch irgendwann unappetitlich. Und er kann sich nicht so ausbreiten, wie er möchte. Ein rechter oder unrechter Umgang mit dem Gefäß wirkt sich aus auf die Erhörbarkeit unserer Gebete. Denkt an die Stelle von Petrus, wo er sagt, ihr Männer, eure Frauen sind Gefäße und gebt ihnen die Ehre, die jemanden, den Gott verwendet, gebührt. Und dann sagt er, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Das heißt, wo ich auf unrechte Art und Weise mit einem Gefäß umgehe, das hat dramatische Auswirkungen. Das wirkt sich sogar auf mein Gebetsleben und auf die Erhörbarkeit meiner Gebete aus. Wir alle sind Gefäße, haben wir gesagt. Inzwischen haben wir präzisiert, wir alle sind Nutzgefäße. Nicht irgendwelche schönen Römer, die einfach ein Leben lang unbenutzt hinter einer Glaswand stehen, sondern Nutzgefäße. Aber womit sind wir gefüllt? Jeder ist gefüllt. Jeder Christ sollte bis zum Überfließen mit dem Heiligen Geist gefüllt sein. Was bedeutet das denn, wenn der Herr Jesus sagt, wir sollen bis zum Überfließen mit dem Heiligen Geist gefüllt sein? Das heißt, da passt nichts anderes mehr rein als Heiliger Geist. Das ist das Ideal. Wir sind entfernt von dem Ideal. Der eine mehr, der andere weniger. Ein und derselbe heute mehr, morgen etwas weniger, das variiert die ganze Zeit. Aber wir sollen gefüllt sein mit dem Heiligen Geist. Womit sind Gefäße gefüllt? Und hier ist nicht immer nur die Rede von Nichtchristen. Hiob 36, 17, da spricht wieder der Elihu zu Hiob. Bist du aber vom Urteil des Gottlosen erfüllt, so werden Urteil und Gericht dich treffen. Und damit ist gemeint, du bist erfüllt mit dem Beurteilen Gottloser. Also du urteilst so wie Gottlose. Du hast dir die Maßstäbe zu eigen gemacht, die Gottlose haben. Du bist erfüllt mit gottlosen Kriterien und Ansichten, womit du Gott und sein Handeln beurteilst. Und wisst ihr, das ist oft der Grund dafür, warum Christen unzufrieden sind mit Gottes Handeln. Weil sie die verkehrten Kriterien verwenden, um Gottes Handeln zu beurteilen. Sie haben gottlose oder sagen wir weltliche Kriterien, um Gottes Handeln zu beurteilen und deswegen fällt Gottes Handeln in ihren Augen schlecht aus. In dieser Welt bist du jemand, wenn du reich bist, wenn du Ansehen hast, wenn du es irgendwie auf der Karriereleiter nach oben geschafft hast. Und in unserer sehr materialistischen Welt, da wird wirklich alles in barem Geld abgewogen. Und dieses weltliche Urteilen, dieses Urteilen des Gottlosen, so wie es hier Elihu ganz stark formuliert, Das kriegt auch immer mehr in die Christenheit hinein. Es gibt ganze Flügel in der Christenheit, die Gottes Wirken daran bemessen, wie gut es mir materiell geht. Und wenn du reich bist und wenn du gesund bist, das heißt, dass Gott brav war, dass Gott unseren Vorstellungen entsprochen hat. Wir messen Gottes Handeln an verkehrten Maßstäben. Und davon kann man erfüllt sein. Der Elihu hatte das dem Hiob unterstellt. Ich glaube, Elihu hat sich hier getäuscht. Weil jemand, der erfüllt ist mit dem Urteil des Gottlosen, der kann nicht sagen, nachdem alles genommen wurde, Gott hat es gegeben, Gott hat es genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Es war ein Fehlurteil, was der Elihu hier ausspricht. Aber es war auf Erfahrungswerten gegründet. Und er hat um sich geschaut, er hat vielleicht auch in sich selbst hineingeschaut und hat gewusst, das kann sehr wohl möglich sein, dass man an Gott glaubt und gleichzeitig erfüllt ist mit weltlichen Kriterien, anhand derer man Gottes Handeln beurteilt. Und wenn man so Gottes Handeln beurteilt, das endet immer in Unzufriedenheit. Das sind unglückliche Christen, das sind verbitterte Christen. Und davon gibt es zu viele. In Hesekiel 28, da wird über den Fürsten von Tyros, der ein Bild des Satan ist, gesagt: Durch deine vielen Handelsgeschäfte ist dein Inneres voll Frevel geworden und du hast gesündigt. Unehrlichkeit, Neigung, um des Gewinnes willen schiefe Wege zu gehen. Das ist mit diesem Frevel gemeint. 1. Timotheus 6, 10, denn die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen. Das Neue Testament nennt es Geldliebe, das Alte Testament sagt Frevel dazu. Gemeint ist genau dasselbe. Und man kann durchaus damit erfüllt sein. Gut, hier ist es ein Bild für den Satan. Ich glaube, auch Christen können ein Stück weit damit gefüllt sein. Und der Raum, den diese Geldliebe, dieses Streben nach Macht und Karriere einnimmt in diesem Gefäß, der ist schon besetzt. Und den kann der Heilige Geist nicht erfüllen. Und deswegen, wenn ich das in meinem Leben habe, kann ich nicht so mit dem Heiligen Geist erfüllt sein, wie Gott das will. Der Heilige Geist vermischt sich nicht damit, sondern er meidet dann diesen Raum. Und er arbeitet an uns, bis wir das bekennen und davon frei werden. In Apostelgeschichte 5,3, die Ausleger streiten sich darüber. War der Ananias gerettet oder war er nicht gerettet? Ist er in die Hölle gekommen oder war es eine Strafmaßnahme Gottes, wie in 1. Korinther 5, in 1. Korinther 11 beschrieben, durch die er den Ananias hinweggenommen hat? Es ist schwer zu sagen. Aber wenn er ein Christ war, dann ist das doch eine ganz, ganz große Warnung an uns. Wenn Petrus zu ihm sagt: Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, den Heiligen Geist zu belügen und von dem Erlös des Guten etwas zu entwenden? Hier ging es um Heuchelei. Und Petrus sagt: Du, wenn du heuchelst in deinem Christenleben, das ist ein Zeichen dafür, dass der Satan Platz hat. Und dass der Satan dich ein Stück weit verwendet. Du spielst ein geniales Schauspiel, viele fallen drauf rein, aber Gott fällt nicht drauf rein. Ich finde das eine ernste Warnung, dass hier gesagt wird: Auch der Satan versucht immer noch, auch wo wir Christen sind, unser Herz zu erfüllen. Und es liegt an uns und an unserem Leben mit dem Herrn und an unserer Bereitschaft, da einfach auch Dinge beim Namen zu nennen und vor Gott zu bekennen, inwieweit der Satan da Erfolg hat. Römer 1, 29 bis 31. Als solche, die voll sind, und jedes Mal wird hier das griechische Wort für Fülle verwendet, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neid, Mordlust, Zank, Trug und Tücke, Ohrenbläser, Verleumder, Gottesverächter, freche, übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, unbeständig, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig und so weiter und so fort. Man könnte das noch ellenlang fortsetzen. Aber das Schlimme ist, das sind nicht Dinge, die irgendwie äußerlich an uns dran kleben, sondern die Bibel sagt, voll davon. Das heißt, all diese Dinge, die spielen sich in unserem Inneren ab. Warum also die Erfüllung mit dem Geist? Damit wir nicht mit anderen Dingen erfüllt sind. Da, wo der Heilige Geist Raum gewonnen hat in mir, der Raum ist besetzt. Und da, wo ich so mit dem Herrn lebe, wie der Herr das will, da bleibt der Raum auch von dem Heiligen Geist besetzt. Und das ist einfach Gottes Gedanke, dass ich ganz mit dem Geist erfüllt bin und er mich ganz verwenden kann. Ich würde sagen, wir machen jetzt so vielleicht gute 10 Minuten Pause, dass wir ein Fenster aufmachen und dann 10 Minuten singen wir noch ein Lied und dann machen wir weiter. Thank you.